donna mobile.
Aggiornamento. Schön geworden. Ich mag
ja.
das total.
Voyager hat aber auch immer mit die schönste Melodie, so eine fröhliche, so
So ein
Aufbruchsstimmung.
schönes
Intro überhaupt, oder? Das
Ja.
schönste Intro.
Ja.
Ja.
Tatsächlich, ja.
Das schaue ich mir
Das
immer
muss
wieder
man
gerne an,
Voyager
ja.
lassen. Die haben einfach das schönste Intro. Irgendwie.
So viel Potenzial hat diese Serie.
Und wenn am Schluss in der letzten Einstellung des Intros dann die Voyager auf diesen Nebel zufliegt, erwarte ich immer das Gesicht von Matt Smith im Nebel zu sehen.
Ja. Ist mir das
Genau wie
letzte
das
Mal auch
eine
aufgefallen, dachte ich
Intro
mir
von
auch,
Doctor
ja.
Who gewirkt hat, wo auch irgendwann der Kopf vom Doktor scheint hat. Das sah genauso aus. Ja, genau. Wir sind heute bei Voyager. Herzlich willkommen bei Data sein Hals. Und die Stimmen, die ihr da gehört habt, die kennt ihr in dieser Konstellation auch noch aus den PK-Besprechungen. Wir sind heute Team PK. Ich bin Felo und bei mir sind Tanja und Markus. Hallo.
Hallo,
Hallo.
Felo.
Ja, heute geht's um die Serie, die wir bislang, die Star Trek-Serie, die wir bislang so komplett ausgeklammert hatten. Also nicht direkt, eigentlich nicht ausgeklammert, nicht absichtlich. Wir haben sie einfach irgendwie
Wir wolltet bloß
vernachlässigt.
nicht drüber sprechen.
Es hat sich irgendwie nie so richtig ergeben, weil es immer was anderes kam. Aber wir wussten auch schon, wenn wir, also wir, ne, also es war immer so intern, wenn wir über Voyager reden, dann gibt es da einen Charakter, über den wir alle gerne mögen. Und das ist der Doktor. Nicht Matt Smith, nicht Doctor Who, sondern der Holodoc. Und um den geht es heute. Und wir sind ja jetzt auch nicht hier der Voyager-Ablehne-Podcast. Also es ist jetzt zwar so, dass der größte Teil unserer Kollegen hier Voyager nicht unbedingt zu den liebsten Serien zählt. Aber Markus ist der Resident Voyager-Fan in unserem Podcast.
Einer muss es ja sein.
Einer muss es
Einer
sein.
muss ja der Fan des Schiffes des viktorianischen Bildungsbürgertums sein. Und ja, ich erinnere an unsere Captains-Folge. Da hatten wir das schon mal festgestellt.
Stimmt, ja.
Das viktorianische
Ich erinnere
Bildungsbürgertum.
mich vage
Mama
daran.
Janeway. Ich mag Mama Janeway. Und das war eine tolle Mama Janeway-Folge.
Oh ja, mit Dackelblick und allem inklusive. Ja, Mama
Ja,
Janeway.
und Moral von der Geschichte.
Aber sie hatte nicht mehr den Dutt, oder habe ich das jetzt falsch? Doch, sie
Nein.
meinte, sie hatte nicht mehr
Nein,
den
nein,
Dutt.
das
Ja.
stimmt.
Naja, nicht
Bob.
der Dutt. Ja, die Folge heute. Um welche Folge dreht sich's? Markus kann uns das sagen.
Ja, also, wir reden von der Folge 4 der sechsten Staffel Star Trek Voyager. Auf Englisch heißt die Folge Tinker, Tiner, Doctor and Spy. Wurde am
Ohne End,
13.10.
glaube ich.
Oder Doctor Spy, ja genau, ohne End, ja. Wurde am 13.10.99 erst aufgeführt und auf Deutsch heißt das Ganze Dame, Doktor, Ass, Spion und ist vom 4.11.2000. Und da musste ich schon feststellen, dass ich die damals, glaube ich, gar nicht mehr aktiv geschaut hatte, weil ich habe irgendwann Mitte der 2000er oder Anfang der 2000er etwas den Bezug dazu verloren, weil ich einfach nicht mehr viel Fernsehen gesehen habe. Ich hatte einen Umzug gemacht, neue Freunde und bis so Anfang 2000 war Voyager immer, ich glaube, sonntags war das grundsätzlich Fernsehprogramm. Irgendwie sonntagmittags kamen die, glaube ich.
2000 ist dasselbe bei mir mit Deep Space Nine passiert. Die letzte Staffel habe ich erst vor ein paar Jahren nachgeholt. So lange hat das gedauert bei mir.
Die wilden Nullerjahre.
Die wilden Nullerjahre, das kannst du aber laut sagen.
Ich hatte da sogar mehrere Jahre, wo ich keinen Fernseher hatte. Also.
Oh ja.
Unvorstellbar, kein Fernseher und kein Internetzugang.
Hatte ich auch erstmal keinen. Undenkbar heute. Also damals eigentlich schon. Internet war zu der Zeit für mich noch relatives Neuland. Ja, haben wir gesagt, wie die Folge auf Deutsch heißt?
Hast ja, du, glaube ich, Dame Dr. Ass-Spion.
Genau, ja. Gut. Ja, so, und ja. Wer hat es geschrieben? Hast du das gesagt?
Genau, das wollte ich gerade sagen. Das Drehbuch war von Joe Menosky, Story von Bill Vallely und die Regie hat John Bruno geführt. Sagen mir persönlich jetzt alle nichts, sind zwar ja, zumindest sagen, der Drehbuchautor ist ein mehrfach auftauchender Name, aber
das ist ein schon sehr bekannter Name. Joe Menosky ist einer der Mitbegründer des Phänomens der 47 in Star Trek, der wiederkehrenden Zahl. Denn diese Gesellschaft der 47 befördert oder begründet, wie auch immer. Und er ist Autor und in verschiedenen Produktionsrollen, sowohl in TNG, DS9, Voyager und in der ersten Staffel Discovery tätig gewesen. Also ein Star Trek-Name, den wir kennen sollten, zumindest im Hinblick auf die Zahl 47, die schon ab TNG erste Staffel immer wieder auftaucht.
Wenn man in der Lage ist, Namen zu kennen, dann sollte man den kennen. Das ist so ein bisschen mein Problem.
Ich habe immer nur das Problem, ich lese die Namen im Intro und denke mir so, ja, habe ich schon mal irgendwo gehört, aber dann ist auch wieder so, okay, und dann war der Name auch wieder weg.
Es ist nicht so sehr, dass ich sie lese, aber die Form der Namen bildet ein vertrautes Bild, das irgendwas in mir ein Vertrautheitsgefühl auslöst. Aber ich könnte hinterher nicht sagen, wie der Name dann auch tatsächlich lautet. Written by, ich weiß genau, ich erkenne einen Namen sofort wieder, den ich schon mehrfach gelesen habe, aber ums Verrecken könnte ich eine Minute später schon, 10 Sekunden später schon nicht mehr sagen, welcher Name.
Kenne ich aber auch. Ne? Das Bild, das Schriftbild hat man vor Augen oder erkennt es immer wieder, ja. Mhm, genau.
Also der gleiche Effekt, wie wenn ich meine Brille absetze und dann sehe, dass ich auch nur, das ist hoch und das ist niedriger als so eine Wellenform.
Genau.
Ja, kennt ihr das Experiment, wenn man Sätze schreibt und jeweils den ersten und den letzten Buchstaben so lässt, wie er gehört, aber im Wort selber die Buchstaben vertauscht, kann man das trotzdem flüssig lesen? Das hat mir auch erstmal jemand beweisen müssen, aber es funktioniert, finde ich faszinierend. Okay, kommen wir zum Inhalt, den wollte heute Tanja improvisieren. Schauen wir, ob es klappt.
Genau. Die Folge beginnt mit einer künstlerischen Darbietung des Doktors. Er singt und rettet dabei heldenhaft den Tag, denn Tuvok ist vom Ponfar betroffen. Und ich bin gleich gespannt, von euch zu erfahren, wann in dieser Szene euch beim ersten Schauen bewusst wurde, dass hier was nicht mit rechten Dingen zugeht. Denn wir fahren eigentlich dann spätestens jetzt. Es ist ein Tagtraum. Der Doktor genießt zurzeit Tagträume und das die Folge über ständig, immer und immer wieder. Die Crew ist eigentlich im Hintergrund mit der Planung einer Außenmission beschäftigt, denn sie wollen Erz an Bord holen. Aber davon bekommt man quasi nichts mit, denn der Doktor schweift immer wieder ab, wird zum Helden, zum Macher, zum Captain und was auch immer. Eigentlich möchte er bei dieser Außenmission Holobilder schießen, aber er darf nicht mit. Er beschwert sich offiziell bei Janeway, sein Potenzial wird nicht ausgeschöpft, man nimmt ihn nicht für voll, er wird nicht angemessen behandelt und sein Anliegen dann auch noch zum holographischen Notfallkommando, das Kommando im Notfall zu übernehmen, wird abgelehnt. Unterdessen erfahren wir Zuschauer, dass die Voyager beobachtet wird. Da gibt es ein Volk offenbar, das Spione im Sektor verteilt hat und die Voyager schon länger ausspioniert. Und einer dieser, ich will mal sagen, Bürokraten, die damit beschäftigt ist, ist fasziniert von der Voyager und schafft es dann, tatsächlich in das Innere zu schauen, nämlich über die Wahrnehmungs- oder über die, ich sag mal, Wahrnehmungssubroutinen des Doktors und kann seine Tagträume miterleben und ist fasziniert von ihm als Person und von seinen Möglichkeiten. Denn während sie selbst alle einzelne Positionen in ihrer Hierarchie einnehmen, ist der Doktor ja ein Multitalent und ein Alleskönner. Und das fasziniert ihn, diese Möglichkeiten zu sehen, die man so haben kann. Er ist inspiriert. Und eigentlich ist aber das Ziel dahinter, herauszufinden, ob man die Voyager nicht am besten überfallen und ausschlachten könnte oder irgendwelche Ressourcen abziehen könnte. Er kriegt auch seine Leute dazu, das ernst zu nehmen und zu verfolgen. Und später wird ihm dann bewusst, was ein Fehler er begangen hat. Denn es waren ja die Tagträume des Doktors, die er ausspioniert hat. Und auf dieser Grundlage will er das Schiff letzten Endes dann doch nicht überfallen, beziehungsweise hilft unserer Crew, das Ganze zu lösen. Unterdessen hat man allerdings schon festgestellt, dass beim Doktor was nicht ganz rund läuft. Er ist mittlerweile in den Tagträumen gefangen und muss da richtig rausgeholt werden. Sie offenbaren sich sogar der ganzen Main-Besatzung und das ist ziemlich peinlich für den Doktor. Das Ganze löst sich dann auf und ja, also es wird geklärt, jeder muss dann einmal mitkriegen, was er so an Tagträume hatte, der liebe Doktor, und er kriecht nachher zu Kreuze und auch diese Situation mit dem baldigen Überfall löst sich und ja, man kann den Tag retten. Und am Ende nimmt Janeway ihn und sein Anliegen dann doch noch ernst und er bekommt eine Verdienstmedaille für die Rettung der Voyager und sein Anliegen, holographisches Notfallkommandant zu werden, wird nochmal überdacht.
Sehr gut. Ja. Ich muss sagen, Respekt für eine nicht vorbereitete, improvisierte Inhaltsangabe war das bemerkenswert.
Also bei mir wären das in zwei Sätzen. Doktor-Tagträume, die von Aliens beobachtet werden. Er schafft es, die Aliens zu täuschen. Punkt.
Und wenn Ture das gemacht hätte, wäre es nur kryptisch geworden. Nicht lästern, wenn er nicht dabei ist.
Ich habe, aber da wir gerade schon die Ehrenmedaille haben, das schöne Happy End, wurde jemals wieder eine Belobigungsmedaille erwähnt? Also ich hab ein bisschen selbst gegoogelt, ich habe nichts gefunden.
Danach habe ich gar nicht geguckt, aber ich hätte schon gedacht, oder? Weil es gibt doch ganz viele Ehrenmedaillen, zum Beispiel Data hat so ein kleines gläsernes Kästchen mit all seinen Medaillen und Belobigungen, ja, mit all seinen Auszeichnungen. Und wir sehen ja vor allem zum Beispiel an den TOS-Uniformen oder an den Gala-Uniformen sehen wir ja auch immer irgendwelche Abzeichen und so weiter. Von daher würde ich schon sagen, dass es das prinzipiell in der Sternflotte
gibt. Also prinzipiell, klar, prinzipiell ja, aber nur diese spezielle Belobigungsmedaille, weil es ist auch so irgendwo... Erstmal wäre der Frage, inwiefern sowas tatsächlich denn vom Oberkommando verliehen werden muss.
Na gut, ich meine, da haben sie ja keine Chance zu, ne? Dann könnte man ja gleich das ganze Leben einstellen, die haben ja keinen Kontakt.
Und die andere Sache ist halt, ja okay, dann geben wir ihm jetzt halt die Medaille, dann, das ist so ein bisschen wie so ein Aufkleber im Kindergarten, kam ja das so über, so oh, jetzt kriegst du den Sonnenaufkleber, das hast du gut gemacht.
Das war vor allem so ein schöner, echt? Kleiner, unauffälliger Pin.
Genau, so ein Pling und.
Ich fand es ja fast nett, dass das so ein kleiner Pin war. Ich fand es nur irgendwie komisch, dass den, ich weiß nicht, Tom oder Harry irgendwie so lose in der Tasche hat und Janeway einfach in die Hand gedrückt hat. Da hätte ich irgendein Kästchen oder ein Kissen oder irgendwas erwartet, das ein bisschen offizieller aussieht.
Das bestätigt ja meine Theorie noch mehr. Das ist irgendein Knopf von der Freizeitkleidung oder so. Warte mal kurz.
Die Bedingung von allein den goldenen Hosenknopf am Hosenbandorden.
Nein, aber es war sehr zeremoniell. Also sie sind alle in Gala-Uniform erschienen. Ja, ich war ganz gerührt am Ende, das muss stimmt, ich schon mal sagen. Sie stehen alle in Gala-Uniform da und Seven gibt ihnen auch noch ein Küsschen, ein platonisches. Ja, sie muss es sagen, weil nach all dem, was passiert ist, ehrlich gesagt, das muss man gesagt haben.
Da komme ich später noch drauf. Da habe ich ein paar Fragen zu dieser Szene.
Oh, zu einigen.
Ja. zu der speziell.
Ich auch. Ja, okay. Kommen wir mal zum Gesang. Ja.
Also fangen wir mit dem Gesang an. Ja. La Donna Mobile.
Ich hatte in dem Moment gedacht, dass da was faul ist, als ich die Gesichter des Publikums gesehen habe und die alle ganz ergriffen aus. Also in dem Moment dachte ich, das kann nicht echt sein.
Ich muss sagen, ich habe es mir auf Deutsch angeschaut und ich dachte, als ich das, also der Punkt, wo ich dachte, da stimmt was nicht, war, als ich das begeisterte Publikum gesehen habe bei diesem schrecklichen Gesang. Dann dachte ich, okay, ich schalte nochmal auf Englisch, dann singt er ja doch etwas besser, er trifft die Töne zumindest und es klingt nicht ganz, ganz schrecklich, aber jetzt auch nicht begeisterungswürdig. Aber jetzt auch noch nicht so, dass jetzt 50 Leute vor ihm stehen und Standing Ovations machen.
Also Robert Picardo singt schon gut für einen nicht ausgebildeten Sänger, der das ja auch nur hobbymäßig für diese Angelegenheit, so amateurmäßig sich angeeignet hat. Singt der schon gut und ich nehme an, da wird auch noch nachmoduliert worden sein, wenn der den Ton so lange hält und das Vibrato und alles. schon gut, aber es ist eher, dass Opernarien so allgemein hin etwas sind, was bei den meisten Leuten nicht sofort instant Begeisterung auslöst, sondern bei den meisten Leuten, die da sitzen, wahrscheinlich eher genervt sind. In irgendeiner Folge also später.
Selbst bei einer freundlichen Kontakt zum Doc würde ich jetzt von einer freundlichen Zurückhaltung sprechen.
Ja, und nicht diese hingerissene Rührung.
Aber am schlimmsten wurde es, als er anfing. Tuvok, ich verstehe Sie. Sie sind Vulkanier. Sie mussten 7 Jahre ohne auskommen.
Das war großartig. Ich dachte, ohne. Was ist hier mit Doktor-Patienten-Vertraulichkeit? Was soll das denn, bitteschön?
Spontane Diagnose vor 50 Zeugen.
Vor allem ausgerechnet auch noch das Ponfare, über das Vulkanier nicht reden wollen. Da sinkt der einfach mal drüber, der Arsch. Was ist das denn für ein Arztmensch?
Aber mein erster Gedankengang war ja eigentlich eher Tuvoks Reaktion. Also ich hab erst gar nicht mitbekommen, dass er jetzt gerade Grandfather. Ich habe nur gesehen, Tuvok ist am Ausrasten. Ich dachte, okay, das ist verständlich. Ich würde auch dann.
Aber er weinte.
Also erstmal bei diesem Gesang und dann. Am interessantesten fand ich, als er dann dieses Tuvok, ich verstehen Sie singt, wie Tuvok dann eine Art Schockstarre verfällt. Also so wie so ein Kaninchen, das da auf der Autobahn steht und die Scheinwerfer sieht. So, das müsst ihr euch nochmal genau anschauen, Bild für Bild. Also ich würde bei diesem Gesang würde ich auch in eine Schockstarre verfallen.
Okay. Na, er sitzt ja da und heult, ne? Und da musste ich denken an die TNG-Folge, dritte Staffel, Botschafter Sarek. Mhm. Den sehen wir ja da mit den Auswirkungen des Bendy-Syndrom kämpfen. Und da gibt es ja auch einen Musikabend. Data spielt Geige und also irgendwie so Quintett, Quartett, keine Ahnung. Und da sitzt ja Sarek auch da und heult. Und da dachte ich sofort dran.
Ja, stimmt. Naja, Vulkanier, gerührt von Musik an eigenartig. Ja gut, eigenartiges Bild.
Ja.
Aber die ganze Situation.
Und dann eskaliert es ja sofort, dann wird er ja nicht mehr zu handeln, ist ja nicht mehr Herr seiner Sinne und alles.
Ja, es ist mir auch so generell sämtliche Tagträume des Doktors, um gleich mal ein bisschen weiter zu springen, haben vor allem eins, sie sind alle irgendwie unglaublich fremdschämig. Der Doktor ist peinlich. Das ist wirklich peinlich. Also er schämt sich später zu Recht, dass die alle seine Träume mitbekommen haben. Nicht nur, weil sein Inneres ausgeprägt ist, sondern weil das, was er da träumt, peinlich ist. Der ist ja wie alt? Welche Staffel? Was hatten wir gesagt?
Welche sechste Staffel?
Das heißt, der ist 6 Jahre alt. Der ist auch tatsächlich auf der sozialen Entwicklung eines Sechsjährigen.
Als Sechsjähriger habe ich auch geglaubt, dass ich Superman sein kann.
Ja, genau so tagträumt ein Sechsjähriger.
Glaube ich heute noch manchmal.
Er ist der Held. Alle Frauen fliegen auf ihn. Er rettet den Tag, egal ob medizinisch, vom Kommando. Er ist der Macher schlechthin. Ja, es ist unfassbar.
Ja, also seine Vorstellung von ihm, von sich selbst sind super interessant. Also,
Also gerade mal, dass ein Sechsjähriger schon in der Pubertät sein müsste, um diese Liebesabenteuer zu träumen. Also 16 trifft es auch, könnte man, oder 14, ich weiß nicht, aber das ist ja schon, diese Besprechung, Belana, die das Füßeln anfängt. Also allein diese ganzen Eifersuchtsszenen, ich habe auch so das Gefühl, die haben sich auch alle gefreut, mal einfach nur Blödsinn spielen zu dürfen.
Also, aber der Doc hat ein wirklich sehr klassisches Männerbild von sich. Also das ist so wirklich, ja. er kann toll singen, er ist unwiderstehlich der Frauenverführer, natürlich auch der Gentleman, hat jede Situation unter Kontrolle bis zum Kapitänstuhl. He is very attractive to the
females.
Das habe ich ja eben nicht erwähnt, dass die überwachen, also da wird ja auch nicht erwähnt, was für eine Spezies das ist. Ja, später, ich habe noch die anderen beiden Folgen geguckt, ich fand es ja ehrlich gesagt total spannend, ein bisschen durch Voyager zu hüpfen. Ich habe mir nicht entgehen lassen, dann auch noch die anderen beiden Folgen zu gucken, wo man sie sieht. Ja, ist Leere in der 7. Staffel und Renaissance-Mensch auch in der 7. Staffel. Da kommen die beide noch, also in beiden Folgen sind die noch mal dabei.
In Leere da kommen die nur so vor, aber Renaissance-Mensch ist quasi so ein bisschen die Fortsetzung von dieser Folge, ja. Also thematisch. Ja.
Genau, und dann heißen sie einfach nur die Überwacher, die Overlooker. Ne? Und also wir erfahren nicht so richtig viel über die. Nach wie vor eben dieses Thema, die Hierarchie ist in diesem Sektor herrschend. Ne? Also könnte man sie, also ich meine Hierarchie, das ist ja, so heißen sie ja nicht als Spezies oder als Volk, aber so leben die eben in dieser Hierarchie. Ganz spannend, ne? Und wieso habe ich damit angefangen? Worauf wollte ich hinaus? Ich habe es vergessen.
ich weiß nur nicht, diese Aliens erinnern mich an irgendeine Rasse aus einem anderen Film oder Serie, aber ich komme nicht
Sontarana.
Drauf.
Sontarana.
Doctor Who. Ja,
danke. Das sind Sontarana.
Nur weiß, klar. Das sind keine harten Kartoffeln, das sind Kartoffelbrei-Knödel.
Das ist so eine Mischung. Ich finde es so eine Mischung aus Sontarana und Lurianer, also Morn. Ne, so ein bisschen das Matte von Morn. Und aber so die Form, die das Statur Schwammige vom von Sontarana. Morn,
ja. Auch diese schwammige, faltige, so Leberknödel schon irgendwie, so von dieser Form, dieses wulstige Verfarben, nur mit so einer glatten
Oberfläche. Mit dieser glatten, dicken Nase.
Ach, diese glatten, konturlosen Gesichter und dieses Outfit, das die anhaben, das so aussieht wie aus Autoreifen zusammengenäht, ja, diesen dicken Kragen und so aufträgt alles.
Und dann tatsächlich ja auch vom Outfit her wie die Sontarana, ne? So hochgeschlossen und oben dann eben so eine Öffnung, wo dann irgendwie so Kopf und Hals rauskommen.
Von Hals kann man jetzt nicht wirklich reden.
Nee, kann man auch nicht wirklich reden, nein, stimmt. Und das wollte ich nämlich sagen, ich habe nochmal auch geguckt, dieser Charakter, der heißt Phlox, lustigerweise, genau wie Dr. Phlox aus Enterprise. Und der Schauspieler, ich fand ihn sehr, sehr gut, auch später vor allem dann, als er dann nochmal mit dem Doktor Kontakt aufnimmt, um die Voyager zu warnen, um ihnen zu helfen, diesen Angriff abzuwehren. Und wo er ihm offenbart, warum er das tut, wie fasziniert er vom Doktor ist, von den Möglichkeiten eben, wie ich ihm schon gesagt habe, weil sie eben so anders, also er sagt ja selber, wir denken nicht so viel, wir sind da begrenzt. Und das zu sehen bei ihnen, all dieses Potenzial, auch wenn es nur in Anführungszeichen Träume waren, allein, dass sie so weit träumen, dass sie solche Gedanken haben, und das ist faszinierend. Ich bewundere sie, sagt er, und wie er das spielt, also die Mimik, die Augen, ganz, ganz wundervoll. Ich muss leider sagen, der Schauspieler ist 4 Jahre später schon gestorben, im Alter von 50. Ja.
Aber ist auch.
Aber dieses ich bewundere sie, da musste ich sofort an Galaxy Quest denken. Ich meine, klar, ist gleicher Schauspieler, aber dieser bewundernde Blick von unten, den haben wir bei Galaxy Quest bei den Aliens auch gehabt, wenn sie vor dem Doktor standen.
Ist ja auch tatsächlich mehr oder weniger das Gleiche. Was passiert dasselbe wie in Galaxy Quest? Bei Galaxy Quest schauen sie eine Fernsehserie an und hier schaut er die Tagträume des Doktors an und glaubt, dass das echt ist. Aber es ist auch so, tatsächlich, was Phlox da macht, das ist für mich schon das Highlight der Folge, weil das ist der Teil, der für mich so eine Ernsthaftigkeit, also das ist der Teil, den ich ernst nehmen kann, während alles, was der Doktor macht, auch wenn da ja auch ernste Anteile sind, er will über sich selber hinauswachsen und Janeway erkennt sein Potenzial, aber eigentlich ist alles, was die ganze Doktor-Geschichte auf der Voyager ist für mich eher die Stärke der Comedy. Das ist der große Comedy-Anteil. Und natürlich, was an Bord des Leberknödelschiffs passiert, ist natürlich schon wieder die Überwacher. Und ist das auch sieht viel aus. Comedy, aber Phlox ist tatsächlich der Charakter, der Ernsthaftigkeit reinbringt, der Charaktertiefe in diese Folge reinbringt.
Dieses Schiff von den Überwachern, das sieht doch aus wie eine Schmeißfliege von außen, oder? Ja, wie das da so in diesem Nebel sitzt und dann sieht man mit so, mit diesen Insektenaugen und diesen Härchen quasi, sieht aus wie eine Schmeißfliege.
Interessantes Design, ja.
Ja, und ich habe mir Gedanken gemacht, wie ist denn das? Also, weil Chakotay kommt auf die Brücke und sieht auf dem Bildschirm den riesen Nebel und sie sagt, der ist gerade aufgetaucht. Die Sensoren hatten den vorher nicht, wir hatten den wahrhaftig nicht auf dem Schirm vorher. Glaubt ihr, dieser Nebel ist Teil ihrer Tarntechnik oder war der schon. Nebel selber vorher getarnt?
Also ich hatte das, so ist es bei mir rübergekommen, dass die diesen Nebel erzeugen können als Tarntechnologie, als Tarnung.
Das ist ja tatsächlich was wir dann später eben auch in Lehre und in Renaissance-Mensch erfahren, dass die wirklich Meister der Tarnung, der Bespitzelung sind. Das ist das, was sie richtig gut können. Andere bespitzeln.
Ja, Spanner. Professionell. Ja. Ein Volk von Spannern, von Professionellen.
Ja. Eigentlich sind es Piraten, aber auf einer bürokratische Art und Weise, ne?
Ja, das ist faszinierend. Also
keine Draufgänger, keine Kämpfer, sondern so kleine Bürokraten, die ihre To-Dos abarbeiten und die Ergebnisse weiter nach oben geben und dann fallen Entscheidungen eben in dieser Hierarchie und es entstehen daraus dann eben die Überfälle. Und was glaubt ihr denn, wer ist diese Hierarchie? Das sind auch irgendwelche solche Leute oder ist das ein Computer? Ich war mir zwischenzeitlich nicht sicher, ob es vielleicht ein Computer ist.
Keine Ahnung.
Ich würde jetzt vom Gefühl her sagen, dass es kein Computer ist, sondern dass es tatsächlich aus dem gleichen Volk einfach nur höher gestellte Personen sind, dass es einfach wirklich tatsächlich eine Hierarchie ist. Und dass die Hierarchie, wie sie das hier nennen, einfach die Spitze der Hierarchie darstellt, das zentrale Gremium, das die letzten Entscheidungen trifft, ohne die sie keinen...
Das ohne ihnen vorgesetzte Gremium,
Genau, ohne die unteren Mitglieder der Hierarchie das einfach keine Aktion durchführen. Das ist ja, das ist reine Bürokratie bei denen. Und ich glaube,
aber du beschreibst jetzt eigentlich gerade fast so wie, ich komme nicht auf den Namen aus Vereinheitet durch die Galaxis.
Die Vogonen, ja.
Die Vogonen, genau, die Vogonen. Ist ja eigentlich fast
die Vogonen sind Bürokraten, aber die haben die Bürokratie eher in ad absurdum geführt, ins Absurde gezogen. Und hier ist es ja tatsächlich funktional. Da werden Risiken abgewogen und wenn das Risiko zu groß beachtet wird, dann wird dementsprechend gehandelt. Das heißt,
der Anhalter durch die Galaxis hat ja in generell anderes Vorzeichen. Natürlich. Der Anhalter durch die Galaxis ist Science Fiction in Absurdum.
Ja, natürlich. Aber hier, ich finde ja
es
auch
ist
diese.
Es ist nicht emotional, es ist absolut bürokratisch und wohldurchdacht, ja.
Ich mag dieses kleine Detail, diese elektronische Lochkartenübermittlung, mit der sie sich an die Hierarchie wenden. Das hat wirklich was von einer Lochkarte, aber es ist elektronisch.
Es sind Pads, quasi, und also quasi ein kleines Pad oder ein großer USB-Stick, darauf wird rumgetippt. Es sieht aus wie eine Lochkarte tatsächlich, und dann wird es reingesteckt und es dauert eine gewisse Zeit, es dauert sehr unterschiedlich lange, wann die Antwort kommt, die Entscheidung, manchmal geht es ja schnell, manchmal dauert es lange.
Das ist trotzdem relativ kurz, also die Entscheidung der Hierarchie, da müssen doch eigentlich mehrere Leute immer abrufbereit sein.
Ja.
Kommt schon irgendwie so unter einer
Minute.
Aber
das Gerät sieht sehr stylisch aus. Also gerade dieser Glasröhre, wo dann dieses Signalbotschaft drauf zu sehen ist, sah schon echt toll aus.
Ja. Dann immer so die Ansage: The Hierarchy approves. Und das ist doch der Schlachtruf überhaupt. The Hierarchy approves. Dann wird der Angriff geplant. Ey, die sind toll. Auch der Vorgesetzte von ihm, den mag ich auch. Das ist so ein richtig unangenehmer Vorgesetzter, der seinen Untergebenen nicht nach oben kommen lassen will, der ihm eins auf den Deckel geben will und sich über Eigeninitiative seiner Untergebenen ärgert und missgünstig und misstrauisch ist. Das ist auch... Und das Faszinierende ist, die Schauspieler sehen, also die Individuen an dem Polishit sehen auch alle unterschiedlich aus. Also die sind zwar wieder nach dem einheitlichen, wieder nach dem Schema, dass alle Mitglieder eines Alien-Volkes mehr oder weniger gleich aussehen, uniform, was ja hier durch Uniformen auch tatsächlich Sinn und Zweck hat, das ist ja eine Art Armee. Aber die sind so individuell gestaltet, diese Masken. Die haben so unterschiedliche Gesichter und das bei so einem konturlosen Gesichtsdesign. Es ist so faszinierend, wie man die einzelnen Gesichter toll und voneinander unterscheiden kann. Ich war total hin und weg von diesen Aliens.
Und man hat auch so wirklich, also ich hatte zumindest dann den Eindruck, dass auf dem Schiff auch wirklich was los ist. Da sind viele zugange, arbeiten viele und dann habe ich beim zweiten habe ich dann im O-Ton geguckt, nochmal drauf geachtet. Tatsächlich sehen wir maximal 4. Ja, aber stimmt. Sie schaffen es, die immer so zu positionieren und das Ganze so eng auch wirken zu lassen, dass man denkt, da alle 1,50 Meter sitzt da jemand Neues in seinem Kästchen und arbeitet fleißig vor sich hin.
1,50 Meter, ja, immer schön
Abstand. Ja, und auch spannend, also wirklich, dass alles so emotionslos ist, ne? Also es wird nach logischen Gesichtspunkten versucht zu kategorisieren, ob sich das lohnt, jetzt diese Leute da auszurauben oder nicht. Ne, und dann irgendwann ist das Risiko zu hoch und dann lässt man es wieder sein. Es ist nicht emotional. Ne? Also das ist keine emotionale Piraterie, so wie wir sie eigentlich denken würden. Das ist wirklich nach gewissen, also die gehen da wirklich ihre Schritte ab. Aber das ist, passt ja auch so dazu, ne, dass er sagt, wir denken so nicht. Ne? Also die haben so ihr Schachteldenken, das sind meine Parameter, die arbeite ich ab und dann gebe ich mein Ergebnis weiter. Das ist nicht persönlich. Und dass Phlox sich hier so persönlich dieser Sache annimmt und sich da so reinfuchst, also richtig einen Narren an der Voyager als Schiff findet, das ist überhaupt nicht seiner Art entsprechend im wahrsten Sinne. Ne? Sein Kollege sagt ihm ja auch, warte mal du ab, nicht, dass der dich nach oben hin meldet, ne? Weil er sich so involviert und dann auch noch die Hierarchie also nach oben hin sich hinwendet. Also er geht nicht den Dienstweg, er überspringt seinen Vorgesetzten in den Entscheidungen, Sachen weiterzugeben. Ne? Und da ist er ja sehr involviert, also da ist er sehr besonders, ne?
Halt aber spannend. Ich meine, es ist schon, das ist ein besonderes Individuum, der da aus der Reihe fällt. Und das ist, aber ja, die Dümmlichkeit, die dieses Volk permanent ausstrahlt und die auch er ausstrahlt, diese gewisse Naivität, man muss es leider auch sagen, wenn der den Doktor beobachtet und du siehst, da hätten sie sich ein bisschen mehr Mühe geben, die Szenen, die er sieht, die sind nicht aus der Sicht des Doktors, sondern er sieht quasi den Film,
er sieht aus Zuschauerperspektive.
Aus Zuschauerperspektive, wie wenn er auf dem Holodeck steht. Da hätte ihm was auffallen müssen. Da hätte ihm schon deutlich eher auffallen müssen, dass das nicht stimmt, was er da annimmt, dass er, was er da beobachtet, aus der Sicht dieses Individuums des Doktors erlebt. Und ich finde, da hätte ganz ehrlich in der Produktion nicht schaden können, so 2-3 Szenen einfach nochmal neu zu drehen, eben Kameraperspektive aus Sicht des Doktors. Das wäre jetzt kein Riesenaufwand gewesen, aber es hätte das Ganze ein bisschen weniger platt rüberkommen lassen können. Also das hat mich tatsächlich sehr gestört, dieser Moment, wo man das gesehen hat.
Da habe ich jetzt gar nicht, sondern das habe ich jetzt eher in der Hinsicht interpretiert, der Doktor ist ein Teil des Schiffs und sie greifen auf die Schiffssysteme zu. Also ja klar, er hat den Zugang, sie versuchen ja direkt die Schiffssysteme an die Schiffssysteme ranzukommen, schaffen das nicht, sondern schaffen nur den Zugang über den Doktor.
Eben.
Und für mich war so, aber der Doktor ist Teil des Schiffs, der Doktor ist Teil implementiert in Schiffen, dementsprechend habe ich einfach so gedacht, okay, dann nutzen sie einfach jetzt die klassischen Überwachungskameras oder sonst wo, die du dort hängen haben
wirst. Ja, aber wenn er die anzapfen kann, dann hätte er ja alles betrachten können, eben nicht nur, wenn der Doktor dabei ist. Er sagt ja auch tatsächlich, er kann die inneren Sensoren nicht anzapfen, stimmt, aber er kann die Wahrnehmung des Doktors anzapfen.
Aber nur, wenn er tagträumt. Ne? Nur dann hat er Zugang.
Ja,
deswegen sieht er ja nur diese absurden Szenen. Genau, ja. Deswegen bricht es ja immer wieder ab. Immer dann, wenn er aufhört zu träumen, bricht es ab, ja. Was noch wichtig ist, vielleicht, ich erwähne es nochmal kurz, durch diese Manipulation auf den Zugriff auf den Doktor sind ja dessen Algorithmen quasi durcheinander geraten. Also dieser neue Algorithmus, diese Traumgeschichte, das hat der Doktor sich selber programmiert sozusagen. Und das ist nicht mehr für sich isoliert, sondern greift auf seine Wahrnehmungssubroutinen zu. Aufgrund dieses Zugriffs von außen. Und hier finde ich ja interessant, also Janeway erkennt ja zwar auch später, dass die Möglichkeiten, die Andersartigkeit des Doktors, also genau wie wir das von Data kennen, total viel Potenzial bieten, aber eben auch irgendwo ja auch einen gewissen Angriff eine Schwachstelle darstellen. Ne? Also niemand anders hätte das passieren können, dass man von außen auf uns zugreift.
Naja,
nur beim Doktor Georgie hat das passieren können. Ja, genau, aber das sind dann diese Sachen, die Leute so besonders machen, die sie eben auch angreifbar machen. Ja, genau, und stimmt. Voyager handhabt es hier genauso, wie wir das von TNG auch kennen. Man kommt zu dem Schluss, trotzdem ist die Diversität unserer Crew, also die Andersartigkeit dieser einen Person, so viel wert, dass wir auf diese Schwachstelle nicht achten. Und wir haben es bei Picard gesehen, da war diese Schwachstelle ausschlaggebend, alle Synths auszuschalten. Also hier haben wir wirklich ein Paradigmenwechsel erlebt. Ne? Das ist ja das, was uns die ganze Zeit beschäftigt hat. Und hier in TNG, zum Beispiel, wenn Datas Heimrufprogramm aktiviert wird und er das Schiff okkupiert und zu Sung fliegt und alle aus der Brücke ausschließt, obwohl Holland in Not, ja. Oder irgendwelche anderen Dinge passieren, auf Data zugegriffen wird, er manipuliert wird, was auch immer, genau wie beim Doktor hier auch. Also trotzdem ist das nicht ausschlaggebend zu sagen, wir brechen mit dieser Person. Und ich, wie gesagt, habe hier auch diese Folge Lehre und Renaissance-Mensch gesehen. Und genau diese Punkte leben wir in diesen beiden anderen Folgen auch. Also da habe ich Voyager gerade auch, was die Lehre betrifft, die Folge nochmal sehr, sehr genossen, muss ich sagen. Also diesen Föderationsgedanken, mir ging mein Herz auf, muss ich sagen.
Ja, es sind beides gute Folgen und die Lehre tatsächlich auch eine der wirklich interessanten Folgen durch die ganze Grundkonstellation, in die sie da geraten. Müssen wir vielleicht auch mal drüber reden. Ja, aber es stimmt, tatsächlich bekommen die Leute nicht nur, also die einzelnen Personen nicht nur einen Vertrauensvorschuss, sondern das Vertrauen bekommen sie auch gehalten, auch wenn etwas passiert, was gegen sie spricht, wie du es gerade sagst, wie bei Data oder bei dem Doktor, wird das nicht gegen sie verwendet letzten Endes, sondern man bleibt loyal zu seinen Leuten und hält zu ihnen. Das finde ich, das habe ich tatsächlich noch überhaupt der Folge gar nicht so bedacht, aber da hast du recht.
Aber da wir gerade bei den Tagträumen waren,
also noch ganz kurz, Entschuldigung, noch einmal dazu. Also, aber auch ja, auch nicht, also auf der einen Seite ja, ne? Aber am Ende braucht es dann doch nochmal einen großen Schritt, dass Janeway dann doch so offen ist, ne? Also, was mich dann nämlich, also manchmal gibt es so Folgen, wo man sich denkt, wir hatten doch das alles schon geklärt, ne? Und dann aber doch nicht. Irgendwie dann gibt es doch Vorbehalte, ne? Also ja, wie Chakotay sagt, würden sie wirklich dem Schiffscomputer, also würden sie wirklich dem Computer das Schiff anvertrauen? Als sie dann am Ende überlegt, tatsächlich den Doktor als Notfallkommandoprogramm zu installieren sozusagen. Und dann sagt sie, naja, so weit würde ich ja jetzt doch nicht gehen. Und das hatte ich mich so wahnsinnig aufgeregt hier in der TNG-Folge die Energiefalle. Genau das gleiche Problem, als Geordi auf dem Holodeck Lea Brahms erschafft, um diese Problematik zu lösen, dass sie nicht schnell genug reagieren könnten. Und ich meine, Data sitzt auf der Brücke, der hätte schnell genug reagieren können. Ja. Und der Schiffscomputer hätte es auch, aber sie scheuen sich davor, das Schiff dem Computer zu überlassen. Hier genau das Gleiche. Das sind wieder Sachen, die beißen sich irgendwo. Also auf der einen Seite, ne, das, was ich gerade gesagt habe, dass ich, also einerseits finde ich es toll, ja, auf der anderen Seite ziehen sie es aber nicht durch.
Ja gut, aber am Anfang hast du bei Janeway die Haltung, nee, das würde ich ja wohl dann doch, so weit würde ich nicht gehen. Das ist quasi die offizielle, von ihr auch gelernte Haltung der Sternenflotte. Also so weit dem Computer das Schiff zu übergehen, wollen wir nicht gehen und das betrifft eben auch den Holodoktor. Aber während dieser Geschichte kommt sie ja irgendwann zu einer Einsicht. Also der erste Moment ist, wenn sie während einem der Tagträume des Doktors, die sie beobachtet, das ist eine von diesen Verleihungszeremonien, die sie da beobachten, der Doktor sagt, ja, danke, dass sie mir die Chance gegeben haben, mein Potenzial zu verbessern, und Janeway dann wieder ihren Dackelblick bekommt, diesen, ach ja, Blick, na, da ist ja was dran. Dieser Blick, da möchte ich immer schreien, weil ich den wirklich nicht, wirklich immer grieße. Oh. Okay. Der löst bei mir immer genau das Gegenteil von dem aus, was eigentlich gedacht ist. Die Augenbrauen so ein bisschen zusammenziehen, leicht nach oben, und dann dieser Blick, ah, jetzt habe ich wieder was verstanden, nein. Da kriege ich immer echt die Krise.
Verständnisvolle Mama.
Die verständnisvolle Mama. Da kommt dann bricht dann mein Hasspotenzial für Voyager raus. Das sind so diese Momente, die wirklich ganz, ganz furchtbar sind. Aber in dem Moment hat sie es ja tatsächlich schon verstanden. Und dass sie sich dann am Ende dafür entscheidet, das lag auch an dem, was der Doktor dann gemacht hat, am Schluss auf der Brücke, wie er tatsächlich das Schiff gerettet hat. Aber das ist eben die individuelle Entscheidung einer Person, die sich dagegen entscheidet, gegen die offizielle Doktrin der Sternflotte. Und die Janeway benutzt ja auch ihre Position, ihre Kommandoposition, ihre Autoritätsposition, um das tatsächlich durchzusetzen, obwohl sie ja vorher noch die Rechtsgrundlage studiert hat, ob es da überhaupt eine gibt, und feststellen musste, nein, es gibt gar keine, kein Präzedenzfall, aber
auf der Voyager gibt es einen. Ja. Erinnert sie sich offenbar nicht mehr dran. In der ersten Staffel hat sie nämlich tatsächlich dem Doktor das Kommando übertragen. Dieser Folge Bewusstseinsverlust. Als Chakotay liegt bewusstlos auf der Krankenstation, sein Geist schwirrt durch die Voyager, und Tuvok ist auch okkupiert durch auch so ein körperloses Wesen, und es ist immer nicht klar, wer ist denn der Gute, und dann am Ende weiß man es gar nicht mehr, und dann übergibt sie im Zweifelsfall dem Holodoktor das Kommando, und da hätte sie sich dran erinnern müssen, sie selber hat einen Präzedenzfall geschaffen. Gut, aber die Abfolge von diesen Ereignissen, also sie hat ihr Aha-Erlebnis auf dem Holodeck, dann geht sie nochmal die Unterlagen wälzen, findet keinen Präzedenzfall, dann redet sie mit Chakotay drüber, dass sie es doch überlegt, und er sagt, wollen Sie wirklich dem Computer das Schiff anvertrauen? Sie sagt, naja, vielleicht ja doch nicht so ganz, und dann macht sie es am Ende doch. Ja, also gut, ne? Also aber, dass wir diese Diskussion immer wieder führen müssen, wir sind im Jahr 2376, da möchte ich den Tisch sehen, auf den ich meinen Kopf schlagen darf. Ja, aber gut, Markus, ich habe dich vorhin abgewürgt, ich will dir das mal wieder zurückgeben.
Ich wollte eigentlich überhaupt mal diese Thematik mit den Tagträumen aufarbeiten. Ja. Also erstmal überhaupt, wir starten ja mit dem Tagtraum, mit dem Gesang, haben wir schon alles abgefrühstückt. Dann hatte ich bei mir jetzt noch eine Liste in der Chronologie drin, seine formelle Beschwerde, das hatten wir vorhin noch gar nicht erwähnt. Er richtet eine formelle Beschwerde an die Führung des Schiffs, also an Janeway, dass seine Gefühle nicht wahrgenommen würden oder nicht respektiert würden. Und stellt halt auch Forderungen, beispielsweise auch, dass er wünscht, als kommandierendes Notfallhologramm installiert zu werden. Interessant ist, dass wir erst ganz spät in der Folge genannt bekommen, dass der Doktor überhaupt sich diese Möglichkeit für Tagträume implementiert hat. Das führt mich überhaupt erst darauf hinaus, dass der Doc auf einmal auch, ich sag mal, den Tagtraum entwickelt hat, als kommandierendes Notfallhologramm auftreten zu wollen. Ganz am Ende oder Richtung Ende der Folge wird einmal dann schön erklärt, was der Sinn von Tagträumen ist. Also als er sagt, er hätte doch den Fehler gemacht, sich die Tagträume, ich meine, das war Chakotay, der ihm dann erklärt, auf jeden Fall, dass Tagträume ein geistiges Ausprobieren von Möglichkeiten ist. Also auch, wir haben ja schon gesagt, dieses Potenzial zu erkennen, ohne Tagträume, ohne Vorstellung zu haben, was ich machen könnte oder wie ich mich entwickeln könnte, entwickle ich auch kein mich voranbringendes Potenzial. Also dass die Tagträume irgendwo für ihn was Wichtiges sind und bei ihm was ausgelöst haben, finde ich schon mal sehr interessant.
Hast du mich verloren. Der Zusammenhang mit dem Antrag auf das Kommando-Notfall-Hologramm.
Ja, dass der...
Und den Grund dafür, dass er davon träumt, da war mir jetzt der Zusammenhang nicht klar, den du da erstellen wolltest.
Der Zusammenhang ist für mich, dass überhaupt dieser Gedanke, dass er dieses kommandierende Notfallhologramm dazu werden könnte, der ist ja überhaupt erst entstanden dadurch, dass er sich diese Tagtraummöglichkeit implementiert hat.
Ah ja.
Ohne das hätte er wie ein Computerprogramm seine Aufgaben erledigt.
Ja, natürlich stimmt, das ist möglich, ja.
So, deswegen, ich finde diese Tagträume.
Ja, ich fand es sehr schön, wie Janeway, also wie einfühlsam sie am Ende dann zu ihm geht. Er hat sich ja jetzt schon länger auf der Krankenstation eingeigelt und sie kommt zu ihm und er sagt, oh, ich muss mich ja in Grund und Boden schämen und oh, überhaupt, ich glaube, ich gehe hier nie mit raus. Und sie sagt ihm, hey, wir haben alle Tagträume. Ne? Und also ich fand das einfach sehr, sehr schön, wie sie auf ihn zugeht und ihm sagt, du bist okay, egal was du für Tagträume hast. Ja. Wir haben sie alle und wir haben dummerweise jetzt ein paar von dir gesehen, aber das ändert nichts an deinem Ansehen mir gegenüber.
Die Tagträume der anderen sind auch so peinlich.
Das war der große Mama Janeway-Moment der Folge.
Bei manchen Leuten bestimmt. Ganz
ja,
ehrlich.
Die Tagträume von Tom sind bestimmt peinlich.
Bestimmt.
Harry auf jeden Fall. Mhm.
Ja, und Toms Idee war ja auch, dass man die Tagträume aufs Holodeck projizieren könnte, dann könnte man ja mal zugucken, weil genau das tut er ja auch. Er spielt ja auch Proton und keine Ahnung was, das sind ja auch irgendwie alles seine Kindheitsdinger, die er da jetzt ausleben muss. Ja. Aber nochmal ganz kurz, ich fand das wirklich sehr, sehr schön von ihr, wie sie sagt, Tagträume sind eben genau das. Sie bieten uns die Chance zu gucken lassen uns die Chancen entdecken für unser Leben, ne? Und für unsere Entwicklung. Also er hat am Anfang ja schon mal einen ordentlichen Schritt gemacht, um überhaupt auf die Idee zu kommen, sich Algorithmen zu schreiben für Tagträume, ne? Und dann, wie sich das entwickelt. Und sie sagt ja auch, solange es nicht sicher ist, behalten wir uns das mal vor, das aufzuschieben. Aber ich möchte, dass sie in Zukunft auch wieder die Möglichkeit haben, Tagträume zu haben. Ne? Also ja, hast du recht, ein Mama Janeway-Moment. Aber der war so schön. Ich fand es
wirklich
so schön. Wunderschön.
Also ich fand es, aber für solche Szenen mochte ich Voyager eigentlich immer. Zurückzukommen auf die Tagträume. Dann gibt es die Szene, wo die Tagträume anfangen, in die Realität überzugreifen, wo Chakotay ihn lobt oder auf jeden Fall anspricht und er dann fragt, wo ist Chakotay? Und der Computer antwortet ihm auf der Brücke, obwohl er direkt vor ihm steht.
Sein Quartier, aber
Stimmt, Deutschen sagen es auf der Brücke, aber ja, ist ja egal, Detailkleinigkeiten.
Quartier. Mhm.
Ja, weiß nicht, wichtig war, haben sie es wahrscheinlich falsch übersetzt und es hat keinen gestört.
Auf jeden Fall, das ist, fand ich jetzt ein bisschen eine Metapher, Symbolik für eine Psychose. Also er hat in seiner Programmierung, in seinem Unterbewusstsein herumgefuscht oder verändert, was jetzt Auswirkungen auf seine Realität hat. Beziehungsweise diese Auswirkung, dieses Herumfuschen, das dann dafür sorgt, dass es auf die Realität sich auswirkt, hat ja was dann mit der Beobachtung von den Aliens zu tun. Aber es ist trotzdem, es ist im Prinzip sein Unterbewusstsein ist die Programmierung und er entwickelt gerade eine Psychose. Er sieht Menschen, die nicht mehr vorhanden, die nicht da sind, die nicht da sein können.
Ja, und da merkt er es noch und später merkt er es dann gar nicht mehr. Da ist er komplett entrückt, ne? Ja.
Genau, dann kommen wir nämlich zu das, dann fängt es ja an, dass er dann unter Beobachtung genommen wird und dass seine Tagträume auf dem Holodeck beobachtet werden. Dann kommen wir zu dieser tollen Szene mit Seven, Also er zeichnet dann ja Seven of Nine.
Ich habe mich ehrlich an der Stelle übrigens gefragt, Janeway und wer noch, weiß ich jetzt gar nicht mehr, sind auf dem in der Krankenstation.
B'Elanna und Seven.
Genau, mhm. Und ja, auf dem Holodeck sind Seven und Harry Kim.
Ach so.
Und genau, es kommt die Nachricht von Harry Kim: Captain, Sie sollten unbedingt aufs Holodeck kommen. Das
Seven ist die Vorstellung von. Seven ist die Vorstellung, der Tagtraum.
Ja, Moment. Das ist so geschnitten, als ob es wirkt, als ob die sich das die ganze Zeit angeschaut haben und dass sie so alarmiert hat, dass der Captain unbedingt kommen muss, was man sieht. Aber in dem Moment sieht man, wie der Doktor gerade einen imaginären Geburtstagskuchen auspustet.
Mhm.
Hat der Geburtstagskuchen Harry so alarmiert, dass der Captain Janeway unbedingt aufs Holodeck kommen muss?
Ja, ich habe das Gefühl gehabt, das ist nicht in Echtzeit. Also das ist da vielleicht
Ich hatte das Gefühl, das wäre der Bezug auf die speziell dieses, was er gerade am Zeichnen ist.
Ja, aber kann das nicht in Echtzeit? Also das muss der Computer doch hinbekommen. Das hat einfach zeitlich nicht zueinander gepasst.
Ja, oder als sie dann dorthin laufen, entwickelt sich dann, also es switcht ja ganz schnell.
Eben, da hätte er ja noch ein paar Mal die Situation umspringen müssen. Aber der Moment, der Harry Kim alarmiert hat, war entweder der Besuch des Botschafters oder
oder hat einfach bloß gerufen, weil er jetzt anfängt, im 20-Sekunden-Takt hier seine Vorstellung zu wechseln.
Es projiziert bekommt, dass eben dieses Prinzip funktioniert. Ich habe das aber nicht verstanden. Das ist das, was ich nicht verstanden habe. Sie glauben, sie könnten dem Problem Herr werden, wenn sie auf dem Holodeck sehen, was der Doktor gerade träumt. Und das ist tatsächlich dann auch so, obwohl es total, also sie sehen dann drei verschiedene Szenen durchswipschen und dann ist er gerade auf der Brücke und dann sagt B'Elanna, ach ja, das ist diese, genau hier an diesem Algorithmus, da könnte es sein. Und ich denke, hä, was? Also ich verstehe nicht, wie sie darauf dann kommt, die Matrix zu stabilisieren. Ja, ich habe es gar nicht
ehrlich gesagt wahrgenommen.
Das
ist für mich typisches Voyager-Techno-Bubble gewesen.
Die Logik, die dahinter kommt, ist mir schon gefallen. Sie haben bemerkt, dass dieser Moment, in dem der Doktor das Kommando übernimmt in seinen Tagträumen, unverhältnismäßig oft auch taucht. Und B'Elanna, die ja quasi der Holodoktor für den Holodoktor ist. Also sie ist der Arzt, sie ist die Technikerin, die quasi das für den Holodoc ist, was der Doktor für alle anderen ist. Also wenn sie auch am Anfang der Folge sagt, sie sollten mal ihre Höralgorithmen überprüfen lassen. Das ist quasi, wenn der Doktor sagt, sie sollten mal sich mal durchchecken lassen. Das ist für den Doktor auch eine unangenehme Erfahrung zu sein, immer jemanden zu haben, sagen, sind sie eigentlich noch ganz gesund? Lassen sie sich mal durchchecken. Und sie ist, sie kennt den Doktor gut genug, um nicht auf den Bildschirm schauen zu müssen, sondern anhand dessen, was sie sieht, auf die Algorithmen schließen zu können und hat dann daraus geschlussfolgert, das ist das, was am häufigsten auftaucht, da können wir wahrscheinlich am ehesten eingreifen bei dem von der Fantasie der Kommandoübernahme und nicht unbedingt bei der nackten Seven of Nine, die ich frage mich, ob die nackte Fantasie von Seven of Nine auch tatsächlich keine Nippel hatte oder nur der Doktor zu schamhaft war, keine Nippel zu zeichnen.
Das war einfach nur schön und hintergründig zensiert, weil wir sind immer zensiert. Noch im amerikanischen Fernsehen dann Ende
das
der 90er.
Das war zensiert. Ja.
Sie haben die Zeichnungen zensiert. Also dass man Seven erstmal nur von hinten sieht und nur den Rücken und alles mit dem Tuch verdeckt.
Sie aber liegt auf da den so, Bildern, ja.
Sie liegt da dass so da, so aller Kate Konturen Winslet sieht. In Titanic. Ja. Und von vorne ist alles verdeckt durch die Leinwand des Doktors oder was auch immer gerade sie verdeckt. Alles okay. Ist Vorabendprogramm, 90er Jahre, amerikanisches Fernsehen, da schreie ich auch nicht danach. Aber wenn sie die Zeichnungen dann des Doktors zeigen und der Seven of Nine mit Kohle gezeichnet hat und die total zeigen, dass man die Details sehen müsste, die er gesehen hat, nämlich die Nippel, nämlich die die Schamhaare, ja, was
die
auch immer.
Sind halt, die Brüste sind komplett ausgespart einfach.
Ja, die Brüste sind
genau, das ist ja nur der Oberkörper.
Nein, die Brüste sind gezeichnet, aber die Nippel
ja,
sind
nur die
da.
Kontur.
Nur die Nippel sind weg.
Nee, ja, aber nee, auch, Felo, also Felo, die, auch mittendrin, also du hast
vorne,
nur die Kontur.
Vorne ist
also
es gar Prinzip. Nichts.
Ja,
Das ist blanke Fläche, das vorne komplett
für
die ganze Brust war blanke
also,
Fläche.
Beim Aktzeichnen sieht sowas häufig schon mal so aus, wenn du nur
naja,
mit Kohle zeichnest.
Naja, aber ein gewisser Schatten hätte man da sehen müssen, weil
ja.
Sie hat doch
also
einiges.
Beziehungsweise die, ich sag mal, die
der hat keine Schattierungen gezeichnet. Nein, der hat...
Tanja, danke, du weißt, was ich meine.
Okay.
Also,
ja, okay.
Aber
er hat keine
sie nicht gemalt. Er hat keine Schattierungen gesetzt. Wenn du Licht
gut,
und Schatten
ja.
setzt mit Graphitstift, dann hätte da was sein müssen. Aber er hat ja nur Konturen gezeichnet.
Genau,
und das
aber
machst
das
du
ist eben Teil der Zensierung. Das ist Teil
ja.
der Zensierung.
Okay.
Mit Sicherheit. Das guck mal, ich fand also ganz noch mal ganz einen Schritt zurück, ja? Wieso ist Janeway so fasziniert und will sich das angucken? Weil sie will sich das wirklich angucken. Ne? Also
Moment,
sie gucken ja alle, sie gucken ja alle zu. Und Seven steht da, okay, sie ist da, ich sag mal, unemotional, aber die hätte ja sagen können, Entschuldigung, könnt ihr euch mal alle umdrehen und würde sich dann irgendwie verdecken.
Genau, das war meine große Frage.
Genau, und dann switcht es um und dann sehen wir Belana. In einer Projektion, ne, die den Doktor nachheult und er sagt, nein, du musst wieder, guck mal da, Paris, du musst wieder zu ihm gehen. Ah, er ist nicht halb so, Mann, du,
allein
wie du,
mit John
und ich will
Paris
bei dir bleiben.
Verlegen gelächelt hat, ja,
wie ein Troll. Oh mein Gott,
also,
ja. Genau, und der Witz war ja, Belana, die rastet direkt aus, während Seven das ja alles sehr cool genommen hat vorher.
Ja,
die rastet
Seven
direkt
aus.
Man
kann ihre Gefühle besser unter Kontrolle haben, die weiß,
ja,
dass
klar,
das nur ein Hologramm ist.
Aber der Witz dabei ist ja, alle wollten bei Seven zugucken, ja, und keiner hat gesagt, Entschuldigung, und jetzt sehen wir Belana in dieser bescheuerten Situation und Tom, und Belana sagt sofort, also, und Janeway sagt, sie will zuhören. Sie sagt, weil sie zuhören will, was der Doktor da jetzt gerade alles sagt. Die ist total wild drauf zu erfahren, was der Doktor sich da zurechtträumt. Das
ja,
fand ich spannend.
Das ist eine Folge voller Voyeure. Das sind alles
ja, total.
Also ich fand es wahnsinnig interessant, dass es wirklich keinen stört, dass Harry Kim da steht. Also erstmal so, dass der da am Glotzen ist. Insbesondere, er glotzt wie ein kleiner Junge, der zum ersten Mal Brüste sieht. Also so, er steht auch so da mit gerade runterhängenden Händen und so. Wie wir sagen.
Oh.
Toller Gesichtsausdruck, Wahnsinn.
Der Spielzeugladen
also,
starrt.
Na, ich bin fasziniert davon, dass sie wirklich alle gar kein Gefühl dafür für Privatsphäre haben. Also sowohl in dem Moment gegenüber
ja.
Seven als auch gegenüber dem Doktor.
Komplett keins.
Überhaupt
so,
nicht.
Toll fand ich an Harry Kim auch. Er steht ja nicht nur da und schaut sich Seven an. Seven steht direkt neben ihm. Er schaut
ja.
sich zusammen mit Seven, das Bild der nackten Seven an. Und in dem Moment, wo das Ganze auf die Fantasie, auf diese Kommandofantasie umstellt,
yeah.
sagt er, oh, das ist der Teil, den ich mag. Und ich dachte, Harry!
Nein, es ging doch um die Rangpins, als dann die Pins
ja, dachte,
aufpoppten alle.
Oh,
ja,
und Seven
das
of Nine an den Tag, wo die Rangpins kommen, sagst du, das ist der Teil übrigens, den ich mag. Wer will dem das denn abkaufen? Das glaubt dir niemand, Harry.
Nein,
aber
nicht
er hat
im Vergleich
gesagt.
Zu der Szene davor, sondern innerhalb dieser Szene, das Aufpoppen
ach,
der vier Rangpins.
Essen, Mann. Aber ich fand
ja, gut,
interessant.
Es gab tatsächlich auch keine Pinöppel, die man in der Szene davor hätte sehen können.
Also
ja
ich fand auch interessant, dass Sevens Implantate wesentlich besser aussahen als in Picard. Die sahen viel, also die standen nicht irgendwie ab wie irgendwelche aufgeklebten Plastikdingelchen.
Okay, ganz kurzer Exkurs. Es gibt eine neue Folge des Ready Rooms. Will Wheaton sitzt via Zoom verbunden mit Patrick Stewart und dann auch mit der, Kostümdesignerin und dem Make-up-Artist. lohnt sich, die ganze Folge generell zu gucken. Aber jetzt kleiner Exkurs zu dem Make-up-Artist, der auch nochmal darauf Bezug nimmt, auf diese Geschichten. Und da musste ich wirklich auch an unsere Unterhaltung denken, dieses Augenimplantat von Seven während Picard, dass sich das ja mitbewegte, wenn sie ihre Augenbrauen bewegte. Und er sagte, sie benutzen jetzt ein anderes Material, nämlich Silikon, während das eben früher, was weiß ich was, war das Latex-Kunststoff, ich weiß es nicht, ja. Und die drucken das jetzt aus Silikon und deswegen verhält sich das anders. Also dadurch haben sie sehr viel mehr Möglichkeiten. Man hat auch ganz tolle Masken, generell ja auch in den Making-ofs schon während Picard immer gesehen, was sie alles für Möglichkeiten jetzt haben, weil sie diese Sachen teilweise eben auch drucken und das eben hauchdünn hergestellt werden kann. Und nochmal ja, ganz anders sich darstellt als früher, weniger grob und so weiter. Aber jetzt hier eben in diesem Fall kann man natürlich drüber streiten, ob das jetzt dann so gelungen ist mit diesem Augenimplantat. Eben,
weil ich meine, bei flexiblem Material wie Fleisch oder Haut mag das stimmen, aber die Implantate von Seven of Nine, die sollten eher Metallanmutung haben oder Kunststoff.
Viel schlimmer, man ist halt einfach diese Optik gewohnt, weil es ist halt, man kennt es so und jetzt auf einmal ist es anders. Das ist das Problem. So, dass wir neue Techniken verwenden, ist super, aber manchmal muss man halt, darf man halt alte Kostüme nicht mit neuen Techniken machen, weil es dann eben nicht mehr den gleichen Effekt hat.
Ja, er sagte auch, er ist mit Michael Westmore in Kontakt und reden natürlich darüber, wie das früher teilweise funktioniert hat und so Sachen, um dem sehr nahe zu kommen, weil sie sich bewusst sind, dass die Fans die schärfsten Kritiker von diesen Dingen sind. Und ich habe dann nochmal drüber nachgedacht, dass ich denke, ja, wir gehen immer davon aus, dass diese Implantate metallisch sein müssten, aber so ein Borg hat ja vielleicht eigentlich auch total geile Optionen. Vielleicht ist das ja sogar flexibel. Ja. Also von daher, das könnte ich mir vorstellen, aber es widerspricht natürlich dem, was wir vorher gesehen haben. Das ist dann halt schon irgendwo schwierig, ja.
Ja, man muss sich schon ein bisschen
so nach dem Motto, man könnte dann zwar sagen, okay, die Borg haben ein Update gemacht und sonst wie und haben jetzt bessere Materialien an ihrem Körper, aber Seven of Nine kriegt keine Updates mehr aus dem Borg-Kollektiv. Also hätte sich das dann auch erledigt.
Naja,
aber da wir gerade ein bisschen bei den Props und bei den Kostümen sind, die Holokamera, die ist so schön und habt ihr gesehen, was es war?
Nee.
Das war eine einfache Fernbedienung von einem ferngesteuerten Auto. Du hast nämlich da, wo diese Kamerateile drin, also die Objektive drin waren, eins war ja ein Objektiv und das andere war irgendwie so ein Halbkugel, irgendwas Glitzerndes. Das war eigentlich da, wo die beiden Joysticks drauf sind.
Stimmt,
und oben hast du sogar noch den Griff gesehen. Also sie haben eigentlich nur die Antenne abgebaut, dann Zeug draufgeklebt und es ist bunt gemacht, glitzernd.
Natürlich.
Ja,
bei mir
voll
kam
schön.
Das die ganze Zeit vertraut vor. Ein Freund von mir hat früher Modellautos gebaut, so richtig mit Benzinmotoren, allem. Das war ein mordsmäßig aufwendiges Hobby. Mit dem habe ich damals zusammen auf einem Stück Acker, den wir zur Verfügung gestellt bekommen hatten, eine richtige Rennbahn gebaut. Also eine richtige Rennstrecke mit Rampen und allem. Und da haben wir ewig viel Zeit verbracht und ich dachte mir auch irgendwie, das kam mir, ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass das eine Fernsteuerung von einem Modellauto ist. Geil.
Nee, ich habe das gesehen und dachte mir so, oh, die Form kenne ich und dann einmal kurz Standbild gemacht und so, okay, ist klar.
Cool, das ist geil.
Ja.
Tanja, du hast vorhin auch noch gesagt, also dass du auch diese Szene toll fandst, wo Janeway den Doc tröstet, dass er halt einen Fehler gemacht hat und Verständnis zeigt. Ich habe das speziell auch nochmal in Englisch und Deutsch, gerade diese eine Szene nochmal gesehen. Ich muss sagen, die Synchronisierung ist toll und es klingt besser als Jane, also als die Schauspielerin selbst im Original. Es ist einfach, sie kriegt so einen wahnsinnig mütterlichen Tonfall hin. Also das fand ich so.
Dass man so alles toll finden kann.
Ja, so ist jeder unterschiedlich.
Ja, so sieht es einfach
anders.
Mal aus.
Genau. Nee, aber so, ich fand diesen, ich versuche mich dann immer halt in diese Situation reinzuversetzen und ich kann mir vorstellen, dass halt auch dieser Tonfall, wie sie spricht und dieser Duktus auch, wahnsinnig beruhigend oder besänftigend auf den Doktor wirkte. Oder halt immer auf die Person, die vor ihr steht.
Ja, ich verstehe ja schon. Das ist ja tatsächlich eine der großen Stärken von Captain Janeway, dass sie dass sie da eine Bandbreite hat. Also sowohl tough und hart zu wirken. Tough ist immer ein blödes Wort. Das wird immer sofort mit. Es gibt keinen Mann, der tough ist. Tough sind immer nur Frauen. Schrecklich. Also das Wort nehme ich mal zurück. Dass sie eine gewisse Härte genauso rüberbringen kann wie emotionale Einfühlsamkeit. Das stimmt. Also das muss ich auch sagen, auch wenn ich diese Momente nicht mag. Aber verstehe ich. Kann ich nachvollziehen, ja.
Es gibt ja sogar von der ganzen Folge im Prinzip eine kleine Moral von der Geschichte. Also das könnte man sich mal vornehmen, ob man aus jeder Voyager-Folge eine Moral der Geschichte draus destillieren kann. Ich glaube, das wäre das Projekt.
Theoretisch aus jeder Star Trek-Folge machen können. Zumindest ist das ja das der Anspruch, den Star Trek.
Der Anspruch, aber bei Voyager bewegen wir uns meistens halt ein bisschen eher auf einem Kinderniveau von der Moral von der Geschichte. Wollte ich eher. Also die Moral von der Geschichte, das ist für mich ein Ausdruck, den verbinde ich mit Kindergeschichten. Der Ausdruck halt, die Moral von der Geschichte. Und zwar fand ich das ganz schön. Ich habe mir notiert, dass er nicht mit der Warnung vor den Außerirdischen wahrgenommen wird, ist die Moral von der Geschichte. Denn man soll niemanden vorher verurteilen. Auch Irrerscheinende können Recht haben und die Wahrheit erkennen. So dieses immer, genau, niemanden vorher verurteilen und sich immer die Fakten angucken. Das wäre so das, was ich da rausziehen würde am Schluss.
Ja, oder was ich auch aus der Geschichte, aus der Handlung rausziehen würde, eben das Potenzial einzelner Personen erkennen und ausschöpfen, weil sich das auch ganz toll auf Logs bezieht, der ja auch sein Potenzial in der Situation, in der sich eigentlich befindet, nicht ausschöpfen kann und darf, ganz ähnlich wie der Doktor, der sein Potenzial ausschöpfen will. Und letzten Endes beide dadurch, dass sie die Gelegenheit dazu bekommen, in Zusammenarbeit noch die Situation retten. Das wäre die Moral der Geschichte, die ich daraus ziehen würde.
Das auch so stimmt, dann haben wir sogar zwei Moralen von der Geschichte.
Siehst du? Sind wir schon am Ende angekommen?
Ich habe mir für die Endszene, beziehungsweise für die letzte Szene, wo er dann den Kapitänsstuhl übernimmt oder lieber Doc, notiert, so schade, dass wir nicht nochmal das, Klammer auf, grottige Einblenden der Kapitänsabzeichen sehen durften. Also der Effekt, dass sich das materialisiert, ist toll, toll gedacht, aber die Umsetzung wirkte einfach so, als hätte ich irgendwie eine Folie darüber gelegt oder so. Das wirkte gar nicht so, als wäre das an dem Stoff dran, sondern irgendwie.
Ja, es ruckelte auch.
Ja, genau.
Das Prinzip war schön, ja.
Ja, vom Prinzip her schön, aber leider nicht sehr gut gemacht, muss man auch sagen. Ich weiß nicht, ob es jetzt an der hohen Auflösung lag, dass man es jetzt besser gesehen hat, dass es nicht gut aussah, dass sich das vorher versendet hat, oder ob es einfach auch schon in den 90ern nicht gut war.
Und diese Szene sehen wir drei oder viermal, also immer genau diese gleiche Aufnahme. Mhm. Ich glaube, das war der Bezug drauf von Harry Kim. Das ist meine Lieblingsszene.
Holo-Fantasie auch irgendwie da ranzoomt. Ob seine Tagträume auch alle Musik haben? Ob die einen Soundtrack haben?
Soundtrack
auch jedes Mal mit dazu gehört hat? Wenn da was Spannendes, Dramatisches passiert ist, ob dann auch, wenn die Borg angegriffen haben und er die Musik dann auch, hat er die Musik jedes Mal mitgehört beim Überwachen? Aktivieren Sie die Photonic Cannon, die Photonenkanone, full Volley, mit einem Volley, das ist so toll.
Photonische Kanone, nicht die Photonenkanone, die photonische Kanone.
Die photonische Kanone, ja, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch übersetzt wurde. Ja, stimmt, photonische Kanone, the Photonic Cannon. Ich finde das schön, eine photonische Kanone, in irgendeiner Folge macht er mit seiner Holokamera Aufnahmen der gesamten Crew. Und wie heißt sie, die kleine Naomi Wildman, sträubt sich so ein bisschen, wird das wehtun? Und er sagt, ein paar Photonen haben noch nie jemanden geschadet. Ich finde das schön, nach dem Prinzip eine Waffe sich auszudenken.
Wisst ihr, was eine photonische Kanone ist?
Nein.
Nein.
Eine Taschenlampe.
Ich beschieße euch gerade mit Photonen.
Ja, er hält uns eine Taschenlampe vor die Skype.
Toll. Ja, eine photonische Kanone, sie verschießt keine Photonen.
Ja, die könnte ich auch nicht orten, wenn ich nicht hinschauen würde.
Ich bin auch ein Stück weit überrascht, wie es sein kann, dass so Situationen mit dem Doktor auch immer und immer wieder passieren. Also ich kann mich noch erinnern, es gab noch eine andere Folge, wo wir auch schon solche super peinlichen Momente hatten. Und dann habe ich jetzt auch noch Der Schwarm geguckt. Ich bin jetzt nicht mehr sicher, war es Der Schwarm oder war es Renaissance-Mensch, wo er sich am Ende in Grund und Boden schämt und sich bei allen entschuldigen muss.
Ich hatte beim Renaissance-Mensch auch irgend sowas in Erinnerung. Da musste er ja, das ist eine schöne Folge, da spielt der Doktor, übernimmt durch seine holographischen Fotografien der Crew, übernimmt er die Person, also spielt, übernimmt er das Äußere von Janeway, Tuvok, Chakotay, ich weiß nicht von wem noch.
Delana.
Und spielt dann, also quasi spielen die Schauspieler den Doktor, der sie, ihre Charaktere spielt. Das ist ganz toll gemacht. Das ist, das hat jeder toll hinbekommen. Das ist wirklich eine ganz großartige Sache. Das ist auch auf Englisch, finde ich, glaube ich, macht wahrscheinlich mehr Spaß. Obwohl, wenn die Synchro so gut ist, wie er sagt, geht das bestimmt auch. Aber das ist ganz toll. Das hat mir auch riesen Spaß gemacht.
Ich meine, es wäre auch die Folge, wo er am Ende dann auch nochmal so eine Szene hat, wo er sich dann wieder in der Krankenstation quasi einschließt, ihm alles unfassbar peinlich ist. Er hat sich nämlich am Ende allen nochmal offenbart, weil er denkt, er stirbt. Also lange Rede, kurzer Sinn, Janeway und er waren überfallen worden. Sie wurde als Geisel genommen und er wird erpresst. Er muss Dinge tun, also er muss den Warpkern ausstoßen, damit sie überlebt. Also so zumindest die Theorie, so das glaubt er auch und tut alles dafür, um die Crew auszutricksen, den Warpkern auszustoßen, mit dem Delta Flyer davon zu fliegen, mit dem Warpkern und am Ende dann eben dann doch hier von so zwei abtrünnigen Overlookern auch gefangen genommen zu werden. Und genau, und da gibt es eben diese Szenen, die du da beschreibst. Und am Ende destabilisiert sich dann wiederum seine Matrix und er glaubt, er stirbt, kann nicht mehr projiziert werden und verabschiedet sich von allen nochmal und beichtet lauter unfassbare Dinge.
Was
ihm unfassbar peinlich ist, aber er muss sich unbedingt noch entschuldigen, bevor es zu Ende geht und bittet Janeway, eine Datei, die er über sie angelegt hat, zu löschen und gesteht Seven endgültig nochmal seine unsterbliche Liebe und all diese Sachen. Und das erinnert doch sehr auch an diese Folge. Und ich denke mir, wie kann denn das sein, dass der Doktor immer wieder solche Szenen erlebt?
Aber die haben mit Renaissance-Mensch wirklich diese Folge nochmal aufgegriffen und fortgeführt. Ja. Also thematisch wie inhaltlich ist das die Fortsetzung von dieser Folge.
Ja, kurz vor Schluss, das ist die 24. Folge der 7. Staffel, ja.
Ganz am Ende werden nochmal die Leberknödel rausgeholt.
Und auch wie unangenehm, also zum Beispiel für Seven, dass sie immer wieder mit seiner unsterblichen Leidenschaft konfrontiert ist und er weiß doch genau, sie möchte nichts von ihm, ne? Also,
überhaupt diese ganzen Tagträume, die er hier hat, wo die Frauen der Voyager,
alle,
also zumindest Janeway. Alle vom Hauptkern, auch Janeway. Ja. Scharf auf den Doktor sind und sich eifersüchtig gebärden, das ist wirklich unglaublich peinlich.
Unfassbar.
Ja.
Oh Mann, ja. Und auch, also jetzt mal ernsthaft, als auf dem Holodeck Janeway dann zu Seven sagt, als sie vor diesem Nacktbild, ist ja ein ganz normaler Akt eigentlich, den er da zeichnet.
Das ist ja tatsächlich noch nicht mal was Sexuelles in dem Sinne. Als jemand, der selber schon oft genug Aktzeichnen war, kann ich beschädigen. Da ist nichts Sexuelles, das ist einfach nur
Überhaupt
Aktzeichnen.
Nicht, ja. Nein, aber wie dann Janeway sagt, ihre Hände hat er sehr gut getroffen. Ich glaube, er hat schon oft geübt.
Da
sie meint nicht Hände.
Hab ich
sie
auch
meint
gedacht.
Nicht Hände.
Nicht Hände.
Nein.
Oh mein
Gott.
Mann,
die arme Seven. Boah. Ach so, was ich
aber
noch
ich
ganz
fand schön.
Schön,
Seven. Da kommen wir nochmal auf die Szene, die dann, bei der sich Belana dann so aufgeregt hat. Also die große Liebes. verschmähte Liebe von Belana, und wenn dann Belana wutentbrannt davonrauscht, dieses kleine Lächeln auf Sevens Gesicht, dieses kleine schadenfrohe Lächeln, nur so ein halbes Lächeln mit einem Mundwinkel, herrlich. Wirklich schön. Diese sonst so mimisch komplett beherrschte Frau, die sich darüber freut, dass sich Belana jetzt so ärgert. Das war schön. Das hat
da habe ich gar nicht drauf geachtet. Ich habe da sehr auf Janeway geachtet, weil ich so baff darüber war, dass sie so bedacht war, dass sie auch jedes Wort mitbekommt. Und so.
Auf Janeway habe ich da gar nicht geachtet. Das ist mir entgangen.
Neelix ist ja kaum Thema in dieser Folge. Ne? Den sieht man nur so ein bisschen in den Tagträumen und ansonsten nur einmal auf der Krankenstation, als er ein Hypospray bekommt, auf Vorbereitung auf diese Ausmission, wo der Doktor nicht mit darf. Neelix wird die Kamera mitnehmen und dann fand ich interessant, da musste ich einmal das dann nochmal zurückspulen, weil ich erst nicht dachte, nicht richtig wusste, wohin es gehen soll. Dann fragt der Doktor, haben Sie eigentlich auch Tagträume? Wie ist das? Und dann sagt er, ja, also auf Talaxia, da sagen wir Träume träumen den Träumer oder wie wild war das?
Genau, auch, und, ja, Neelix darf Kalendersprüche zum Besten geben.
Genau, der Traum träumt den Träumer. Und ich dachte erst, er will es irgendwie werten, aber es war gar keine Wertung. Es war einfach nur so ein Sinnspruch, ne?
Ja, also es kam tatsächlich irgendetwas, was auch eine tiefere Weisheit darstellen sollte. Ich hab's
Träume kommen von anderen Orten, irgendwie war da was. Und genau, im Prinzip der Traum sucht sich den Träumer, und Träume sind in Anführungsstrichen Inspirationen, die von anderen Orten und anderen Zeiten auf einen zufliegen.
Ja. Also es war so eine Mischung aus Kalenderspruch, Geschwätz, aber ich weiß, dass am Schluss tatsächlich von Neelix noch irgendwas kam, was den Doktor auch ein bisschen beschäftigt hat, was intelligent war, aber ich bring's jetzt leider nicht mehr zusammen.
Naja, also ich habe mir es ein paar Mal angeguckt, weil ich irgendwie, also erst dachte ich, ist es eine Wertung, erst dachte ich, er ist gegen Tagträume, dann dachte ich, ist er für Tagträume, aber er war eigentlich eher, also unterm Strich denkt man, Talaxianer stehen Tagträumen nicht negativ gegenüber, er sagt dann, Träume und Fantasien kommen aus einem anderen Land und flüstern uns zu, also erweitern uns quasi unseren Horizont, indem sie uns was Fremdes mitbringen, ne? Aber am Anfang dachte ich irgendwie komisch. Also kam irgendwie so merkwürdig. Und interessant in dem Zusammenhang finde ich, dass die Folge ganz ursprünglich mal geplant war als das geheime Leben des Neelix.
Ja,
und ich bin so froh, dass sie das nicht gemacht haben.
Ich auch. Mann. Das habe ich auch gelesen. Ich dachte mir, oh nee, danke, darauf hätte ich verzichten können. Sehr gut. Gute Entscheidung.
Vor ein paar Jahren hat Robert Picardo im Interview gesagt, dass es eine der letzten Folgen ist, an die er sich überhaupt erinnert, und dass es ein Riesenspaß war und die größte Comedy-Folge überhaupt, und dass er sich da wohl sehr gerne dran erinnert, was man ja wirklich gut glauben kann. Ne?
Und ich weiß, dass zumindest angeblich soll es stimmen, dass die Idee mit der Aktzeichenszene von ihm kam.
Echt? Wie krass.
Dass sie ihn gefragt haben, sag mal, dein Charakter soll Tagträume haben, was kannst du dir denn vorstellen, was der Doktor träumt? Und das muss das Erste gewesen sein, was ihm in den Sinn gekommen ist.
Passt irgendwie. Robert Picardo ist ja so ein Schelm auch, ne? Der hat jetzt einen YouTube-Kanal und macht ganz aktuell Werbung für sich und diesen Kanal. Also kann ich echt empfehlen, guckt mal da rein. Der macht lustige Videos, ist echt ein Witzbold sondergleichen. Vor ein paar Monaten hatte ja Brent Spiner in diesem ganzen Zoom-Lockdown geschehen, ja schon mal so ein lustiges Video mit sehr viel Selbstironie veröffentlicht, und die Antwort quasi darauf ist von Robert Picardo mit einem Video, in dem er singt, man müsse quasi Brent Spiner sein. Es ist einfach zum Schießen. Schaut Brent euch Spiner das sein. An.
Ich kann es mir so gut vorstellen.
Schaut es euch an.
Ja. Oh, herrlich.
Und jetzt hat Robert Picardo auch Kommando Rot getragen in der Folge in der dritten Staffel bei Der Schwarm. Da haben wir ihn schon als Hologramm gesehen, als Diagnose-Hologramm von Dr. Zimmerman. Und da trug er Gold, also Technik-Uniform. Das heißt,
er hatte jetzt alle Farben.
Und er hatte alle Farben jetzt an, ja. Aha. Und dann sehen wir Dr. Zimmerman im Original ja auch nochmal auf Deep Space Nine, nochmal mit der anderen, mit der Deep Space Nine-konformen Uniform, auch in Gold. Und also jetzt hat er schon 4 verschiedene Uniformen angehabt, alle 3 Farben.
Tja.
Das haben nicht viele geschafft.
Ja, aber er trägt auch nur Technikgold. Er trägt nicht zweimal Gold, er war nicht Gold in Sicherheitsabteilung.
Nee,
das hat Belana übrigens geschafft, zweimal verschiedene goldene Uniformen zu tragen. Okay. Einmal Technik, einmal Sicherheitsabteilung. Ich weiß nicht mehr, in welcher Folge. Ich glaube, das ist die Folge. Doch, das ist die Folge mit dem, wo sie ein Holoprogramm entdecken, bei dem die Maquis-Mitglieder der Mannschaft einen Aufstand planen und spielen das dann durch. Und es stellt sich am Schluss heraus, dass das ein Programm war, das Tuvok geschrieben hat, um den Notfall mit dem Notfall klarzukommen, dass die Maquis-Mitglieder halt doch nicht liebe nette Jungs und Mädels sind, sondern eine Meuterei anzetteln. Und da übernimmt der Betrachter, der diesen Holo-Geschichte durchlaufen lässt, die Rolle eines normalen Sicherheitsoffiziers. Und das ist in dem Fall ist das Belana, und das dauert aber eine ganze Weile, bis man es merkt, weil sie ja halt eine ganz normale gelbe Uniform hat. Nur an irgendeiner Stelle plötzlich mit Fähnrich angeredet wird, und dann dauert das aber noch eine ganze Weile, bis man begreift, warum das so ist. Das ist eine interessante Folge, die ist. Ja. Also Belana trägt auch 2 verschiedene Farben. Das sind beides mal dieselben. Ja,
Wie cool.
Wie sieht's denn aus? Haben wir noch viel? Wir sind relativ schnell schon durch, aber ich hätte jetzt auch gar nichts mehr sonst.
Naja, also was ich noch interessant fand, es gibt noch eine kleine Parallele zu TNG, denn als Data seine Träume aktiviert und tatsächlich die Träume analysiert, also in der Folge Traumanalyse, stöpseln sie ihn auch ans Holodeck an und Picard läuft mit ihm durch seinen Traum. Das ist eine kleine Parallele nochmal zu TNG.
Ja, ich erinnere mich.
Ja. Und wir könnten noch auf den Titel eingehen. Also,
ja, bitte, auf jeden Fall.
Tinker, natürlich. Tenor, Dr. Spy, das nimmt Bezug auf den Roman. Das ist so ein George Smiley-Roman von 1974, der fünfte in der Reihe. Also ein Spionageroman, der da heißt Tinker, Tailor, Sailor, Spy. Und das wiederum geht zurück auf einen Abzählreim Tinker, Tailor, Soldier, Sailor. Und hier wurde Sailor ersetzt durch Spy und dann in der Folge wurde Soldier ersetzt durch Doctor. Sie haben sich angelehnt.
Wem nochmal?
John Le Carré. Genau, ja. Das ist allerdings auch ein Künstlername nur. Mhm. Genau. Und das wurde interessanterweise von der BBC, also wurde ja mehrfach wohl adaptiert und verfilmt, aber eben auch von der BBC 1979 in einer Miniserie mit Alec Guinness. Und hier spielt ein uns bekannter den Widersacher, nämlich Patrick Stewart spielt in einer Folge den mysteriösen Widersacher Carla.
Ah, sehr schön. Ja, was genau. Er alles schon gemacht hat.
Und in der Übersetzung haben sie sich natürlich dann auch entsprechend orientiert, deswegen Dame, Doktor, Ass, Spion. Ich mag das, finde ich sehr schön.
Ja, ich finde schön, ja genau, das, der Roman hat auf Deutsch einen ähnlichen Titel. Ich finde es schön, dass sie da nicht irgendwas gemacht haben, sondern sich an dem deutschen Titel des Romans orientiert haben und dann dementsprechend das hier umgestellt und mitgespielt haben. Das fand ich auch sehr nett.
Ja. Ja, sehr cool.
Ja. Dann
abschließend würde ich die schönste Szene vom Ganzen nennen, und zwar was Tom Paris sagt, als der Doktor sich auf den Kapitänsstuhl setzen möchte. Was gäbe ich jetzt für ein Furzkissen? Das war nicht so schön. Da bin ich im Kopf gleich durchgegangen. Bei welchen anderen Kapitäns würde ich das auch gerne mal sehen?
Bei jedem Einzelnen. Ich fand das so schön, Harry fragt, ein Furzkissen? Ancient Technology.
Das ist, da tut schon fast ein bisschen die Orwell anklingen.
Ja.
Das schlägt schon stark in den Humor.
Wäre das Furzkissen auf dem Sessel gelegen, genau.
Ja, großartig. Aber er springt ja auch direkt wieder auf. Ja.
Bei Bortus.
Ja. Aber es ist auch so wunderbar gespielt, oder? Wie er sich dann tatsächlich hinsetzt und so unsicher ist und dann neben ihm düdelt sofort. Sie sind ja auf rotem Alarm und der Dienstplan irgendwas piept und er springt sofort wieder auf. Das ist wundervoll. Das
ich finde es ja faszinierend, dass ein Computerprogramm überhaupt nervös sein kann. Dass das programmiert ist, um nervös sein zu können.
Er ist über seine Programmierung hinausgewachsen. Das ist Inhalt der Folge.
Obwohl, also ich arbeite ja auch jeden Tag mit Software, die eigentlich auch sowas nicht können sollte. Und ich bin mir ziemlich sicher, diese Software, mit der ich jeden Tag arbeite, hat auch deutlich bessere und schlechtere Tage und die kann auch nervös sein. Das wundert mich. Eigentlich sollte mich das nicht wundern. Ja,
tja.
Dann sind wir jetzt tatsächlich mit der schönsten Szene am Ende angekommen.
Und was eine schöne, lustige Folge. Schaut sie euch an.
Wirklich, das ist eine ganz tolle Folge. Ich liebe ja Comedy-Folgen sowieso, Folgen, die einfach nur Spaß machen, aber die Folge hat tatsächlich auch unerwartete Tiefen. Für mich ist es Vlogs. Einfach großartig. Ich habe auch die ganze Zeit das Gefühl, wir haben überhaupt nicht genug über Vlogs geredet, haben wir, aber der ist für mich das große Highlight dieser ganzen Folge, sind die Leberknödel-Aliens und Vlogs. Ich liebe die, einfach nur wegen diesen Aliens liebe ich diese Folge. Alles an der Folge ist großartig und es macht Spaß und man kann sie nur empfehlen, selbst wenn man kein Voyager-Fan ist. Trotzdem, das ist eine der Folgen, die man jedem Star Trek-Fan ohne Bedenken empfehlen kann, finde ich.
Ja.
Und wir können ja noch zweimal auf Vlogs zurückkommen, also merkt ihr, was du sagen wolltest.
Auf sein Volk,
ja.
Ja, dann, wenn ihr die Folge auch gesehen habt da draußen oder unsere Folge gehört habt, sagt uns, was ihr davon haltet, von der Folge, von unserer Folge, von dem Rest der Welt, des Universums und überhaupt. Schreibt uns Kommentare auf www.data-sein-hals.de. Da freuen wir uns immer sehr darüber. Vielleicht haben euch auch ein paar von den anderen Folgen, die Nicht-Star Trek-Folgen, mit denen wir ja auch immer ziemlich viele machen, gefallen. Da freuen wir uns ebenfalls über Kommentare. Zu der letzten, in der vorletzten Godzilla-Folge hat noch niemand kommentiert. Mögt ihr keinen trashigen 70er-Jahre-Godzilla? Schreibt uns doch mal was dazu. Ich weine da immer, wenn ich da drauf schaue. Und oder schreibt uns eine E-Mail, www.data-sein-hals.de. Peinlicherweise, immer wenn ich das sage, merke ich, dass ich vor jeder Aufnahme vergessen habe, tatsächlich reinzuschauen, ob wir eine neue haben. Nein, haben wir nicht, aber wir haben eine, die momentan noch auf Halde liegt, mit der wir noch eine Hausmeisterei demnächst vorhaben, eine größere. Aber dazu muss ein Gast eingeladen werden und der ist momentan sehr beschäftigt. Hashtag hört Dreck am Dienstag. Und ihr könnt uns auf Twitter, Facebook, Instagram folgen, bewertet uns auf iTunes, das heißt Apple Podcast oder auf den Podcatchern eurer Wahl, sofern es da möglich ist, und sagt uns einfach weiter, gebt es weiter, wenn es euch gefallen hat, was ihr gehört habt. Das ist eigentlich das Beste, was ihr machen könnt. Und in dem Sinne verabschieden wir uns dann jetzt von euch. Macht's gut. Tschüss.
Das war eine platonische Geste. Erwartet nicht, dass ich für euch posiere.
Tschüss.
Und gut, dass ihr nicht gesehen habt, was Markus gerade gemacht hat. Yeah. Hui. Ja.
Schön.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.